Yeah. Erlesene Runde zu späterer Stunde. Lehn dich zurück, genieß jede Sekunde. Ey, komm schon, setz dich, guck, es ist samtlich. Guck, es ist samt, guck, es ist samtlich. Keine Hektik, das ist der Stammtisch. Ey, das ist der Stammtisch.
Doch, aber wirklich, die Geschichte liebe ich einfach, weil es so ein absurdes Line-Up irgendwie ist, dass Prinz Pi auf seiner Donnerwetter-Tour KIZ und Kollega damals dabei hatte. Und da habe ich mir zum Beispiel auch einen Hoodie gekauft, der, glaube ich, 15 XL irgendwie so ausgefallen ist, aber war trotzdem schön mit dem KIZ-Notenständer.
So, ich habe schon gedacht, du kaufst dir einen Kollega-Pulli.
Nee, das habe ich nicht.
Das ist hast Alpha. Du schon jemals, hattest du jemals ein physisches Produkt von Kollega besessen? Von Pulli bis CD?
CDs, ja. CDs habe ich sogar noch zwei. Ich glaube, davon könnte die eine sogar einiges wert sein.
Welche?
Hier irgendwie Zuhälter-Tape 2 oder so war das, glaube ich. Und die ersten 100 Besteller haben mit Autogramm drauf bekommen. Und das dürfte das noch bei mir im Frage. Ja, das dürfte noch bei mir im Regal irgendwo stehen. Ich glaube, das ist einiges wert.
David, spottest du gerade schon bei Discogs?
Nein, habe Recherche dazu mal ausgelassen. Ich weiß nicht. Ich guck meistens Sachen auf Discogs nach, die ich vielleicht selber mal erwerben möchte oder wo ich mich dann drüber ärgern möchte, wie teuer die sind, weil ich die eigentlich in meinem Regal haben möchte. Aber Kollega, signierte CD zählt nicht dazu, leider.
Ja. Was ist das meiste Geld, was du auf Discogs mal rausgeworfen hast für eine Platte, die du haben wolltest, oder Tom auch?
Boah, richtig gute Frage. Ich glaube, bei mir geht's. Ich weiß gar nicht, 50 oder 60 Euro, glaube ich, mal für eine Platte.
Ja.
Muss das man halt wissen.
Ich glaube, ich habe nie sowas gejagt, was mir gefehlt hat, sondern habe das eigentlich immer damals schon direkt frisch gekauft. Da fehlt mir irgendwie gar nichts so in der Sammlung, glaube ich.
Ja, das ist bei dir wirklich beeindruckend.
Wobei, ja, also die ganzen Kolle-Sachen, die sind jetzt auch nicht noch da, weil ich so sehr dran hänge, sondern einfach, glaube ich, weil ich zu faul war, die mal zu verkaufen. Ich glaube, da hätte es zwischendurch mal einen Peak gegeben, wo mir das jemand für viel Geld abgekauft hätte. Keine Ahnung, ob ich damit jetzt überhaupt noch Geld machen will.
Ja, aber das ist eh immer die Frage bei Discogs, ne? Manchmal denkt man sich, wow, mit der Sache könnte ich jetzt irgendwie deutlich mehr Cash rausholen, als ich dafür ausgegeben habe. Aber bei Discogs denkt man sich auch, ey, wenn ich das jetzt einfach noch 10 Jahre in meinem Schrank lasse, was es dann wert sein könnte. Kann natürlich auch sein, dass es einfach überhaupt nicht mehr relevant ist und keiner sich an den Artist erinnert.
Ja, also ich habe jetzt geguckt, Zuhälter-Tape 2, 10 Euro.
Aber mit Unterschrift?
Mit Unterschrift nicht, aber gut, ja, wenn die normale Version schon nicht so teuer ist, dann macht eine Unterschrift, klar, bisschen wertvoller schon, aber ich glaube jetzt nicht, dass die auf einmal, weiß ich nicht, ein Taui wert sein könnte oder irgend so ein Kack, wo es sich vielleicht lohnen würde. Gut, aber eigentlich lohnt es sich halt immer, Müll zu entsorgen und dafür noch Geld zu bekommen, ist eigentlich schon stark.
Ja, finde auch.
Ich hätte einmal fast die erste CD oder Platte von Kusugaki auf Discogs geschossen, da gab es auch noch 300 Varianten. Hätte auch irgendwie 60, 70 Euro gekostet, weil es so wenig gab. Und da habe ich so einen Tag gehadert und dann wurde tatsächlich in der Haderphase wurde tatsächlich ein Reprint davon angekündigt mit neuem Cover. Und dann habe ich gedacht, gut, dann hole ich mir doch das Reprint. So war es.
Ja, das finde ich sowieso einen ganz nice Move von Artists. Sorry, dass ich da noch reingrätsche, aber ich glaube mittlerweile auch gerade so in der Deutschrap eher Untergrundszene, die ja dann auch meistens so Vinylauflagen von 300, 500.000 Stück haben und so. Wenn da mal so ein Album richtig weggeht und die mitkriegen, dass es halt zu üblen Preisen auf Discogs verkauft wird, ist, glaube ich, mittlerweile die Bereitschaft relativ groß, da nochmal zum Presswerk zu gehen und nochmal eine zweite Auflage drucken zu lassen, weil sich dann immer schon relativ viele Fans, glaube ich, auch bei denen melden. Finde ich auf jeden Fall stabil, dem Schwarzmarkt da so ein bisschen die Macht rauszuziehen, weil das muss man auch sagen, viele Leute holen sich halt einfach auch so eine Sachen, um sie dann später teurer zu verkaufen. Das ist ja bei uns nicht unbedingt der Fall. Wir holen uns ja die Sachen, die uns interessieren, erstmal in erster Linie.
Hm, ja.
Ja.
Bei dir anscheinend nicht.
Nee, ja, gut. Ich glaube nie so gemacht. Aber manchmal habe ich schon so diesen Gedanken mit, okay, ich glaube, das gibt's nicht so oft. Ich finde die Musik halt auch gut und ich glaube, deswegen kaufe ich es mir. Ansonsten würde ich es mir nicht kaufen, weil es gab zum Beispiel mal von Pimpulsiv, also heute, glaube ich, nur noch Timi Hendrix von Trailer Park bekannt. Wie ist der andere Dude nochmal von Pimpulsiv? Ist auch egal.
Skinny L oder so?
Ja, irgendwie Skinny, nee. Irgendwie Skinny P oder so, weiß ich auch nicht. Die haben irgendwie mal irgendeine Sache, die sie online haben, haben sie 500 CDs oder so verkauft, konnte man nur auf dem Konzert kaufen. Da habe ich dann mal die 10 Euro investiert. Keine Ahnung, ob das jetzt was, Anführungszeichen, wert ist. Aber ich habe damals schon gesagt, es hat auch da nicht jeder. Und dann ist es auch cool. Das ist ja sowieso der Aspekt, dieses, es hat ja nicht jeder. Ich meine, das wird ja heute, dieses, es hat nicht jeder, wird ja quasi heute noch kapitalisiert ohne Ende mit, indem man eine Deluxe-Variante, eine Limited-Variante, eine Amazon-Deluxe-Limited-Variante machen, die es dann aber trotzdem 50.000 Mal gibt. Aber einfach nur dieser Gedanke, okay, ich habe was Seltenes und was Rares, kannst du halt geil verkaufen, obwohl es gelogen ist. Und damit herzlich willkommen zum Rap-Stammtisch, Folge 31. Endlich Vorgespräch, jetzt offiziell beendet. Jetzt startet Kapitel 1, Introduktion der Akteure. Hallo, ich bin Leo. Ich begrüße wie immer David und Torben. Wie geht's euch, Jungs?
Was für ein wunderbares Intro. Mir geht's ganz gut. Der Montag kickt hart rein, aber sonst ist okay.
Jo, kann ich mich nur anschließen. Aber ja. Schön mit euch zu sein.
Yes, ja, unbedingt. Und ja, wir haben irgendwie zwei doch sehr starke release-freudige Wochen hinter uns, gerade was das Albensegment angeht. Und ich denke mir doch, dass wir, wenn ich euch jetzt frage, okay, welches Album die letzten zwei Wochen rausgekommen ist, hat euch am besten gefallen, euch am meisten berührt, kriegen wir, glaube ich, bei drei Leuten 5 Antworten. Weil es ist so viel rausgekommen, so, ne? Ich weiß gar nicht, wo wir anfangen wollen. Ich weiß, Tom, ich glaube, ich weiß, was bei dir ganz vorne liegt, ne?
Ja, das war schon so, dass ich das Berkan-Album erstmal wirklich in Ruhe gehört habe und mir das erstmal in Ruhe reingezogen habe. Wobei, so viel Zeit und so viel Ruhe musste ich mir dafür gar nicht nehmen, denn so lang ist es ja auch nicht. Also, das war wirklich ein sehr schönes, knackiges Album, mit dem ich mir gut die Zeit vertrieben habe. Mhm. Wie war das bei euch? Habt ihr auch richtig reingehört, von vorne bis hinten mal durch?
Na klaro.
Jetzt auch nochmal nach dem Release, meine ich natürlich auch bei dir, David.
Ja, klar, habe ich schon gemacht. Auch weil ich irgendwie, auch weil die Diskussion einfach um das Album nochmal ein bisschen hochkam und es gab, haben wir auch schon drüber geredet, es gab relativ viel Lob und so. Und dann gab es auch ein bisschen Kritik oder die Frage danach, was das Album denn so speziell oder so toll macht, wenn alle das so loben. Und dann habe ich es mir natürlich auch nach Release nochmal reingehört, um einfach nochmal zu schauen, so was meine Meinung dazu. Da ist mir auf jeden Fall erstmal aufgefallen, dass ich es halt davor nicht krass oft habe laufen lassen, obwohl ich es ja eh schon gelobt habe. Und ja, ich glaube, das ist ungefähr das, was bei mir hängen bleibt. Ich mag das Album. Es wird sicherlich kein Classic in meiner Rotation werden, aber ich finde es immer noch gut.
Meinst du mit Kritik, die nach dem Release rumging, meinst du damit dieses, okay, was macht's denn jetzt eigentlich so besonders, wo es im Vorfeld so viel Lorbeeren abgeholt hat? Oder meinst du noch was anderes, was ich nicht mitbekommen habe?
Ja, genau das eigentlich. Konkret okay. Meine ich eigentlich mal wieder Tweets von Johann Vogt, der dazu mystisch auf Twitter geschrieben hat, aber durchaus mit einem Punkt. Aber keine Ahnung, ich möchte eigentlich erstmal Torbens und vielleicht deinen ersten Eindruck überhaupt, Leo, ob du...
Aber wenn wir jetzt nicht sagen, was Johann Vogt getwittert hat, dann vergessen wir es nachher safe.
Ich such's raus, währenddessen kannst du ja sagen, dein Höreindruck war.
Ja, ich habe mich ja, habe ich letztes Mal schon erzählt, dass ich mich so ein bisschen in die alten Berkan-Sachen vor dem Album auch reingehört habe, die mir dann doch sehr gut gefallen haben, gerade was das Musikalische und ich sag mal dieses Frühlingshafte angeht. Und ich finde, dass dieser Ton hier auf dem neuen Album auch schon getroffen wird, obwohl es eigentlich thematisch wo ganz anders liegt. So ist ja im Endeffekt ein Trennungsalbum. Aber wenn man gar nicht so genau hinhört, was ich ja gerne mal gerade bei den ersten ein, zwei Mal hören mache, fällt mir das auch überhaupt nicht auf. Und ich habe es auf jeden Fall gerne gehört, aber ich muss doch jetzt, ich habe es auch öfter gehört, also 4, 5 Mal schon. Aber ich habe gerade heute noch mal gedacht, so, keine Ahnung, aber die alten Sachen, ich weiß nicht, irgendwie finde ich die doch ein bisschen geiler und ein bisschen schwunghafter und holen mich mehr ab. Auch gerade so thematisch, ne? Es ist halt sehr viel Trennungssachen. Das matcht halt gerade meine Mut nicht so sehr. Aber ich habe auch gedacht, folgender Gedanke, mir fehlt auf der Platte einfach dieser, ich weiß nicht, ich habe kein Geld und mach trotzdem Party Berghahn einfach ein bisschen. Das ist so irgendwie so ein Gefühl, wenn ich drüber nachdenke, das gibt's nicht so oft in der deutschen Rap-Szene, dass so Leute eben so dieses, ich mach trotzdem mal Party und feier mich, aber ich habe nicht so viel Geld. Es gibt so ein, zwei Songs, an Sixten denke ich da zum Beispiel, die das hatten. Aber Berghahn hat das immer wieder so als Thema gehabt, so als Song und manchmal auch wirklich einen expliziten Song, aber auch immer wieder Lines. Und ich glaube, das ist ein Thema, zu dem kann ich heute noch relaten und ich glaube, viele können dazu relaten und das habe ich auf dem Album so nicht gehört. Oder irre ich mich?
Nee, würde ich, glaube ich, auch sagen, dass das nicht mehr so ein Thema ist, aber liegt vielleicht auch einfach daran, dass das Materielle einfach da in der Situation nicht so eine Rolle spielt. Also das ganze Album auch Drama zu nennen und das eigentlich um eine Trennung von einer langjährigen Beziehung aufzubauen, das gibt ja eigentlich auch schon voll die Richtung vor, dass es jetzt gerade nicht mehr darum geht, wie kann ich mir gerade die Miete oder das Essen oder den Traum, den ich da irgendwo habe, leisten, sondern eher, wie kann ich jetzt mit dem abschließen, was da so schmerzhaft zu Ende gegangen ist. Und ich muss sagen, ich war auch so ein bisschen überrascht davon. Ich hatte das gar nicht so erwartet, dass das so in dem Sinne eine Einheit bildet um diese Trennung herum. Und habe auch so ein bisschen was vermisst, was thematisch nochmal in eine andere Richtung geht. Also ja, vielleicht wäre das dann eher nochmal was, ja, was ich um so allgemeinen Hustle, so ein Alltag oder sowas dreht. Ich weiß es auch gar nicht genau. Aber ja, dadurch ist es schon ganz schön einheitlich geworden um diese Trennung rum. Fand ich aber trotzdem echt gut und echt schlüssig so. Es gibt so ein Teil weiter hinten, wo so drei Songs kommen, die ich nicht ganz so stark finde, wo das Album noch mal so ein bisschen nachlässt, aber gerade dann auch mit dem Outro, mit dem letzten, wo er ja auch irgendwo noch mal mit dieser ganzen Trennung so ein bisschen abschließt, bildet es vor allem halt mit 11 Songs und 33 Minuten so einen echt runden Rahmen einfach.
Ja, David, hast du den Tweet rausgesucht von Johann Vogt? Übrigens, wir zitieren super oft von ihm Tweets, weil er immer so kontroverse Meinungen. Vielleicht hat er ja mal Lust, in die Sendung zu kommen.
Ja, wir sollten ihn auf jeden Fall mal fragen. Ich finde, was er besonders gut kann, ich fühle mich halt von vielen seiner Gedanken und auf Twitter musst du dich ja kurz ausdrücken, einfach abgeholt. Ich finde, er bringt sehr gut immer so auf den Punkt, was man so diffus an Gedankenschwurbel manchmal im Kopf hat. Nichts zu verwechseln mit Corona-Schwurbel, ich weiß auch nicht.
Das Wort Twitter-User Schwurbeln, der Ausgabe. Ja, war, glaube ich, noch nicht.
Ja, ich bin mir nicht sicher. Auf jeden Fall bin ich gerade die Timeline durchgegangen, habe den Tweet nicht gefunden, würde drauf tippen, dass der gelöscht worden ist.
Ah, damn.
Also ich glaube, ich habe auch drunter kommentiert, aber weiß nicht, ob, ich glaube, da bringt die Spurensuche jetzt auch nicht mehr viel. Aber um den Punkt trotzdem aufzugreifen, das ganze Lob, was er sich vorher abgeholt hat, finde ich schon auf vielen Ebenen sinnvoll. Auf der anderen Seite dachte ich mir halt auch gerade nach dem ersten Durchhören, dass ich Berghahn jetzt nicht den allerkrassesten Texter von allen finde. Ich finde vor allem, was das Album für mich besonders macht, ist halt, dass er seine Stimme so einsetzt, wie er sie einsetzt. Und ich finde dafür, dass so viele Rapper mal versuchen, ihren eigenen Stil und irgendwas aufzudrücken und irgendwie versuchen, so eigenständig wie möglich zu klingen. Berghahn liefert das halt einfach, ohne dass er das noch irgendwie groß anteasern musste. Das hebt sich so ganz klar und ohne, dass es noch krass gewollt ist oder so. Die Mucke ist einfach anders als der Rest der Szene, wenn man das überhaupt in Zusammenhang mit der Deutschrap-Szene bringen will, klingt. Und ich finde, das ist so das Spezielle daran. Ist einfach eingebettet in diese Deutschrap-Szene, hat da Wurzeln und so, aber hat halt das komplett eigene Soundbild, ohne sich dafür anstrengen zu müssen. Allein das finde ich halt eine super schöne Abwechslung irgendwie.
Stimmt, auch mit so einer Leichtigkeit, das irgendwie zu machen. Wollte ich auch noch mal kurz auf dich eingehen, Leo, mit den alten Geschichten. Ich finde, dass es einfach heute teilweise noch ein bisschen geiler ausproduziert ist, dass du noch mehr in verschiedenen Ecken so Details hören kannst und das irgendwie noch ein Stückchen lässiger kommt, als in so ein bisschen roheren Anfangsphasen.
Ja, klar, das schon. Aber es ist einfach so, da bin ich halt dann doch irgendwie so stumpf, dass ich halt einfach auf eine Melodie in gewisser Art und Weise abfahre. Und die Melodien sind wie halt, finde ich halt bei alten Alben noch geiler als jetzt die jetzigen, so, ne? Also, dass das jetzt noch besser produziert ist, das will ich jetzt nicht verneinen. So, und was ist dein Favorite Song, Torben?
Ja, ich muss schon sagen, er hat mit den beiden ersten Auskopplungen schon ziemlich gute Songs gewählt. Also, finde ich Kein Liebessong und Jede Nacht schon ziemlich gut. aber wie das Album auch reinkommt, also mit dem Song Drama, finde ich auch unfassbar gut, mit den Bläsern, was er da für einen Drop oder so auch eingebaut hat, ist einfach mit einem sehr coolen Schwung. Kann das Album, finde ich, halt leider nicht ganz so bis zum Ende hindurchhalten, aber da kommt er ganz großartig rein.
Gut, aber auf die Playlist damit.
Yes.
Drama. Find ja dann danach 1991 auch noch mega nice.
Mm. Der hat vielleicht am ehesten noch so ein bisschen diese Stimmung, die du gesucht hast.
Genau,
oder?
Genau. Deswegen ist es auch mein Lieblingssong auf der Platte.
Der wäre mir jetzt auch sofort direkt als erstes eingefallen, auch weil ich diese Hook einfach super catchy finde. Die bleibt im Ohr so, ich brauche bloß den Titel lesen. Ich habe sofort im Ohr, wie er singt. Das finde ich nice.
Ja. Und auch, ich habe auch kurioserweise auch super oft den Ohren, es ist ja 1991, sondern ich habe auch manchmal 1996, 1993 und so, als ob er es immer so singen würde.
Ja, ich drehe dann beim Hören manchmal, wenn ich mitsinge, das so ein bisschen um, weil er ja sagt, es ist 030 und das seit 91 bis ins Grab. Und ich drehe es dann für mich einfach so ein bisschen um, dass ich sage, es ist 030 und das seit 09 bis ins Grab. Also, nicht, dass ich da meinen Todesort schon vorhersagen will, aber auch schön, sich dann damit so ein bisschen zu identifizieren.
Ja, einfach erstell dir deinen eigenen Berghahn-Song, deine personifizierte Variante des 1991-Songs.
Ja, Mann.
Ich würde gerne nochmal auch sagen, auch wenn er sich irgendwie was scheinbar drauf einbildet, seit 91 in Berlin zu sein, aber immer dran denken, alles unter 5 Generationen ist zugezogen.
Sowieso.
Und auch nochmal irgendwie ein Tweet, weiß leider nicht mehr den User im Kopf, den ich auch an dieser Stelle mal raushauen will. Falls ich nochmal rausfinde, schreibe ich es mal in die Shownotes. Männer finden Horoskope voll bescheuert, aber glauben, Postleitzahlen geben ihnen Superkräfte. Auch mal an dieser Stelle einfach gesagt haben will. Mhm. Apropos Postleitzahlen. endlich das freie Rap-Journalisten-Beschaffungsprogramm-Album Haftbefehl, das schwarze Album, ist draußen. Und wir haben bisher tunlichst vermieden, darüber zu sprechen, was wir beim weißen Album haben wir eigentlich quasi jede Single vorab besprochen. Diesmal irgendwie haben wir das vermieden und nicht gemacht. Warum war das eigentlich so?
Also Hafti-Album und den Singles war dann nicht so der Konsens. Wir fanden die Singles alle nicht so überragend und wollten das Album nicht schon zerreißen, bevor es überhaupt draußen ist, so aus Fairness.
So in etwa würde ich sehen, ja.
Und ich muss auch sagen, je mehr mir die mediale Rap-Landschaft auch immer wieder neuen Haftbefehl-Content entgegengeworfen hat, umso mehr war ich so, oh, irgendwie interessiert es mich auch nicht. Irgendwie so habe ich mir dann doch noch mal da ein bisschen ein Interview reingezogen oder da noch mal was Kleines. Ja, zum Beispiel, da habe ich mal reingeschaut. Und ich finde ihn auch einfach nicht so sympathisch, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich finde nicht, dass es ein eloquenter irgendwie besonders witziger oder besonders tiefsinniger oder besonders, was weiß ich, eigener Typ ist. Ich finde den einfach manchmal nur ein bisschen anstrengend. So muss ich jetzt mal so direkt raushauen. Ja.
Ich glaube, du hast sonst nicht so viel Interviews von anderen Rapper gesehen.
Ja, das kann sein. Das
generische Maskulinum. Aber
das kann sein.
Ich fand das Interview war mit Miri war ja auch super kurz und war ja nur eine halbe Stunde. Und an der einen Stelle sogar fundamental geschnitten, wo man eigentlich gerne mehr gehört hätte. Ich weiß nicht, ob die Stelle gehört hast mit Hanau, wo er gesagt hat, ja, meine Jungs hier in Frankfurt, die haben sich schon bewaffnet. Und dann kommt irgendwie so ein Schnitt. Auch mystisch in gewisser Art und Weise, aber Wahnsinn. Ja. Zurück zur Musik. Wie fandet ihr das Album denn jetzt im Gesamtkontext?
Okay. Ja, es ist die große Stille einfach. Ich hab überhaupt keine Lust, so vorzupreschen gerade irgendwie.
Ja, dann hau ich einfach raus, weil ich fand's, es sind ja überraschend viele Features drauf, unter anderem auch von Haiti, was mich dann doch gefreut hat. Übrigens an dieser Stelle auch nochmal komplett geil. Haiti auf dem Er hat mal die Cover, hinten, wer ist das Gegenteil von Cover, was hinten drauf ist?
Rückseite.
Die Rückseite. Cover.
Tracklist.
Tracklist. Hat er gepostet und auf dem war einfach eiskalt Haiti falsch geschrieben. komplett wild, muss man schon sagen. Aber ja, sind sehr viele Features drauf und ich glaube auch eine gängige Meinung, dass die Songs ohne Features an sich erstmal irgendwie ein bisschen besser sind, beziehungsweise dass sie im Wesentlichen nichts Essentielles dazu beitragen, was ich auf jeden Fall auch so sehe. Auch leider, dass der Haiti-Feature-Song irgendwie auch nicht, lang nicht so geil, wie ich dachte. Ich hatte irgendwie gehofft, dass eigentlich nochmal so eine, wie auf dem Coop-Album von Haftbefehl Ratar, dieses so eine Gibt-Geld-Variante einfach kommt, wo sie einfach nur so eine Zeile redundant wiederholt, das hätte ich eigentlich gefühlt.
Ja.
Aber ja, also so von den Features fand ich sogar eigentlich noch auf diesem, wie ist der Song, 4 Kanacken oder so, da fand ich sogar eigentlich Wasel sogar am überzeugendsten, weil er die Hook beisteuert und das irgendwie ganz cool macht und das was Eigenes reinkommt. Bei den anderen ist es, dann an Features ist irgendwie alles so egal, was die so sagen. Da hat ja, kommt Beispiel, dann auch innerlich mal ein bisschen mehr rum, schon auch selber.
Zum Beispiel den Song, den habe ich gehört, sonst habe ich, glaube ich, auch sogar viele vom Album noch gar nicht gehört. Und da finde ich auch so textlich in der Hook, wie er die Situation beschreibt, wie halt 4 Typen in einem Auto sitzen und wer was macht, ist schon ganz cool. Du kannst dir schon ein bisschen so kinomäßig quasi vorstellen, die ganze Szenerie. Aber auch, wie er das betont, so irgendwie ist es mir alles so ein bisschen, keine Ahnung. Hat mich nicht so abgeholt und fand ich nicht so, fand ich irgendwie alles nicht so lässig. So, das ist mir alles teilweise ein bisschen zu bemüht auch dann.
Ja.
Die kryptische Sprache von Haft und so. Ja, bin ich dann irgendwie nicht so begeistert, das dann alles zu dekodieren und nochmal rauszufinden, was genau er mir da sagen will und warum das jetzt auch im Feuilleton nochmal ankommen könnte. Ja, weiß ich nicht so genau.
2014 ist vorbei.
Ich muss sagen, ich fand den Track, wo Capo Vessel und das Hell drauf sind, eigentlich auch mit am besten. Also der sticht für mich schon raus, auch wegen der Hook von Vessel, die du angesprochen hast, weil, also auch genau wie bei Berghahn bleibt mir auch die eher gesungene Hook da komplett im Kopf und ich finde es eigentlich ziemlich nice, wie er die Szene aufmacht. Aber ja, das ist halt auch das Problem. So, ich habe das Album jetzt schon ein paar Mal durchgehört. Ich weiß nicht, es bleibt super wenig hängen. Klar, das Album ist weniger aggressiv produziert, so es wird ein bisschen mehr Raum gelassen und Haftbefehl geht ja auch durchaus tief rein, aber allein vom Sound her bleibt für mich noch weniger hängen als beim weißen Album und das fand ich schon nicht fantastisch. Ja. Und irgendwie beim Song Leuchtreklame mit Schmidt und Bowser habe ich die ganze Zeit einfach nur dieses Jägermeister gesponserte Video im Kopf, so das geht für mich schon gar nicht mehr weg.
Ist das wirklich so passiert oder hast du schon im Kopf, bevor es passiert ist?
Das Video ist schon so passiert, das kam schon vor Album-Release raus.
Chillig.
Am Ende sieht man irgendwie, wie die Welt, glaube ich, langsam in der Apokalypse versinkt oder was auch immer. Irgendwie wirft Hafti, glaube ich, einen Blick auf die Stadt oder so und dann wird sich erstmal ein Jägermeister ins Glas gekippt. Ich weiß nicht, so Produktplatzierungen sind eh schon cringe, aber noch so offensichtlich und als Werbung gekennzeichnet, finde ich eigentlich noch schlimmer.
Wie kann man sich
so in die Kunst reinspucken lassen? Na gut, für Geld. Wer weiß, wenn ich in der Position wäre, ich würde es bestimmt auch machen. Für Geld.
Ja. Ich meine, das ist ja ein junger, aufstrebender Künstler, der noch nicht so viel verdient hat mit seiner Musik. Dann würde ich jetzt auch machen.
Das ist eh nochmal so ein ganz anderes Thema, ohne dass ich jetzt zu weit weg bin. Aber diese ganzen Artists, die jetzt mit Amazon zusammenarbeiten und so, selbst Disaster als linker Rapper hat das gemacht und dann immer das Argument bringen, man muss ja auch als Künstler leben und das Geld nehmen und Promo mitnehmen und so, das würde ich an anderer Stelle gerne nochmal ausdiskutieren, was für strange Deals Rapper mittlerweile mit riesigen Firmen machen, ohne da...
Ja, gerne, aber das können wir mal wirklich vorbereiten.
Vielleicht ja, genau. Ein bisschen mehr reingehen. Möchte ich jetzt auch nicht so auch wild gut. schießen, aber ist mir in den letzten Wochen schon öfter aufgefallen, wie sehr das nervt. Ja, da ja,
das hat sich einfach so, das hat sich einfach, das wurde halt so oft einfach gemacht, dass es sich halt einfach so normal anfühlt, ne? Aber eigentlich ist es komplett. Man darf nicht vergessen, dass es einfach kompletter Schmutz ist.
Ja, Fakt.
Okay, wir stecken das an dieser Stelle ab und machen vielleicht auch mal irgendwie was besonders drüber. Du hast ja auch gerade schon die Produktion angesprochen, die du auch nicht so fantastisch fand. Und dann möchte ich dazu noch mal eine Sache besprechen, die, glaube ich, auch damals, als der Song als Single rausgekommen ist, nämlich der Song mit Sufjan wieder am Block. Ich glaube, das war sogar der erste, der rausgekommen ist.
Mhm.
Ja. Nochmal sprechen. Und dieser Beat ist so geil, aber er ist auch so enttäuschend. So, ich habe den Song, glaube ich, zweimal gehört vor dem Album und ich hatte bevor ich das Album gehört, hatte ich diesen Beat schon in meinem Kopf so als Melodie, und weil der Anfang ist so phänomenal geil. Und dann ist halt irgendwie das Ding, das ist so ein geiles Intro, das so bombastisch ist und einfach so ein guter Beat, aber es kommt der Drop nicht. Da fehlt einfach dieser Drop, wo nochmal was passiert. Und stattdessen geht's irgendwie, wird der Beat sogar noch leiser gemacht irgendwie, und Haftbefehl und Sufjan mühen sich da im Beat ab, und oh, irgendwie, es hätte der beste Song des Jahrhunderts werden können. Stattdessen ist es halt, ja, ganz nett. Abgesehen davon, dass auf dem Song auch noch eine unfassbar dämlich sexistische Line von Haftbefehl drauf ist, aber das, naja.
Das ist aber auch nicht so überraschend, oder?
Ja, überraschend nicht, scheiße trotzdem.
Klar.
So.
Ja, aber ging mir ähnlich, hatte auch an anderen Momenten des Albums dieses Gefühl, jetzt gibt dem Beat doch nochmal Feuer, bau mehr Ebenen ein sozusagen, also bau mehr Instrumente ein, bau mehr Spuren. Spuren war eigentlich, was ich gesucht hatte. So, bau mehr Spuren drüber, lass den Beat halt ein bisschen explosiver werden und fallen dann meinetwegen wieder runter, wenn der nächste First kommt. Aber das wurde manchmal irgendwie verpasst, mit Sicherheit auch mit Absicht. Aber ja, das hat mich einfach auch beim Hören irgendwie gestört, weil das Potenzial war da.
Und ja,
das weiße Album hat es ja auch eigentlich ziemlich gut vorgemacht, wie das funktionieren kann. Also wenn ich mir da Rücken an der Wand nochmal anhöre oder sowas, da wurde ja ordentlich geballert.
Ja, safe. Ich wundere mich auch eigentlich, dass, oder vielleicht ist es schon passiert und wir sind nicht so sehr im Soundcloud-Game drin, dass nicht mal irgendein junger aufstrebender Produzentin sich einfach den Beat am Anfang übernimmt, weil den kannst du ja in 1A klauen, kannst den loopen und dann nochmal den richtig fertig bauen, sage ich mal. Das hat bestimmt schon mal jemand gemacht, weil dieser Gedanke, dass es da irgendwas fehlt, den hab ich auch oft gelesen, so. Also, falls jemand von unseren ZuhörerInnen das irgendwie schon mal mitbekommen hat, schreibt uns gerne mal. Ich würde es gerne hören.
Vielleicht gibt's ja auch einfach in naher Zukunft wieder ein legendäres Haftbefehl-Remix-Album, wo sich andere Künstler dann ganz eigene Beats ausdenken. So ein Mix aus schwarzes und weißes Album und davon quasi ein Best-of und das dann mit neuen Beats, würde ich auf jeden Fall ahnen. Aber ich glaube, diese Zeiten sind einfach auch vorbei.
Ja, das kann man nicht so gut kapitalisieren. Das müsste irgendwie schon von Amazon, Jägermeister und Nike bezahlt werden, damit es passiert. Nee, Red Bull, aufgenommen Red Bull Studios natürlich, das ist eh klar.
Große Competition, ja.
Schlimm.
Probiert euch jetzt aus als junge ProduzentInnen. Genau.
Ich glaube, by the way, das ist ein Artikel, der auf Discogs, glaube ich, ganz gut Geld generieren würde, weil ich glaube, das wurde auf Vinyl gedruckt, gepresst, das letzte Remix-Ding. Und ist ja sonst auch relativ rar, nur im Netz zu finden.
Ah ja. Ach stimmt, das kann man gar nicht mehr, das findet man nicht mehr so sehr, warum auch immer. Für mich legendärer Talkie Talk Remix von Dunkle Träume.
Ja, fantastischer Remix auf jeden Fall. Vinyl Limited Edition. Es gibt 5 im Angebot ab 150 Euro aufwärts.
Na dann.
Da kann man doch mal investieren.
Da kann man sich sehr viel Dogecoin von kaufen.
To the moon!
Okay, gut. Damit ist, da haben wir alles zum Haftbefehl-Album gesagt, was wir sagen wollten, oder? Ja, ne? Schon. So, wird nicht nachhaltig in meiner Diskografie oder in meinem Alben-Highlights landen.
Weiß nicht, ob ich alles gesagt habe, was zu sagen gibt, aber ich habe auch das Gefühl, was ihr am Anfang angesprochen habt, es wurde, glaube ich, noch nie so viel über ein Haftbefehl-Album gesprochen, er war noch nie in so vielen Videoformaten und so zu sehen. Ich glaube, spätestens in all diesen Beiträgen mit oder über ihn wurde dann irgendwie auch jeder Aspekt besprochen. Das hattest du ja am Anfang auch gesagt, Torben, ich war auch irgendwie so übersättigt davon, wie viel einfach Haftbefehl präsent war und dass alle Leute irgendwas drüber gemacht haben. Safe so viel, dass ich auch einfach nichts selber dazu gemacht habe, aber es war auch noch nie so unnötig, auf der Juice irgendwas zu Haftbefehl zu schreiben, wenn es halt alle anderen machen.
Ja.
Und nochmal eine extra Doku und so, also fand ich schon krass aufgezogen.
Ja. Also ich habe es nicht so mitbekommen, dass es so krass war. Ich habe halt gesehen, okay, es gab halt ein Video-Interview mit Miri, ich weiß nicht, ob es da noch mehr gab, und da gab es halt einmal noch so eine kurze Doku irgendwie mit ZDF oder so, oder nicht?
Ja, ich glaube, ich bin mir gar nicht sicher, ja, irgendeine öffentlich-rechtliche Sendung.
Ja, das habe ich auch geguckt,
oder sowas.
Fand ich eigentlich auch ganz nett.
Dann gab es natürlich noch die Amazon-Doku als Video und das Miri-Interview. Und dazu halt noch gefühlt 1000 schriftliche Beiträge, die jetzt auch nicht gerade kurz gehalten waren.
Gut, aber erinnere dich nochmal an die Zeit zu 2013 zurück, wo wirklich aber jeder Rapper, konntest du vor seinem Album-Release bei 16 Bars, Juice, hiphop.de, dann wahrscheinlich noch bei All Good, dann noch bei TV Straßensound, dann noch mal Backspin-Interview, dann auch nochmal bei Mixer Reward Deluxe und hast ihn 7 Mal dazu gesehen, also die Zeiten sind halt auch vorbei. So, gut, im Vergleich ist es dann doch viel, weil Haftbefehl dann auch mal das auch mal gemacht hat, das machen ja heute auch die meisten eigentlich nicht mehr, überhaupt ein Interview zu geben. Gut, die Ehre von der Doku würden vielleicht dann doch nochmal alle mitnehmen, aber ja, ich habe es ja vorhin schon auch, aber ich stimme dir an sich ja auch zu, weil ich habe ja vorhin in so einem ganz leichten Seitenhieb gesagt, so freier Hip-Hop-Journalisten-Beschaffungsmaßnahme, weil halt eben wirklich auch jeder, kein Diss an irgendwen, aber das ist halt eben ja dieser Status quo, okay, dass halt eben auch die Frankfurter Allgemeine Zeitung inzwischen weiß, dass Haftbefehl ein interessanter Künstler ist und ein großer Künstler, dem man sich eben irgendwie mal widmen müsste, ob im Feuilleton oder in der Plattenkritik oder was weiß ich. Und da ziehen halt irgendwie, wenn die Leitmedien, sage ich mal in Anführungszeichen, dabei sind, dann ziehen halt irgendwie alle mit und dann kann halt jeder mal was schreiben. Und klar würde ich, wenn ich freier Journalist wäre, auch was darüber schreiben, wenn ich das Angebot hätte. Weil, ne, das, ich sag mal so, über Lugatti und Nein wirst du wahrscheinlich bei der Frankfurter Allgemeinen und dann auch nicht bei den Augsburger Nachrichten was schreiben können.
Das sind die Überleitungen, die ich hören will.
Bitte.
Das wäre mal ein schöner Ansatz, ey.
Dabei habe ich überhaupt nicht so viel zu Lugatti und Nein zu sagen. Ich glaube, ich habe das Album nicht mal komplett gehört, aber ich habe eine Meinung zu dem Track, der es auf unsere Playlist geschafft hat. Und zwar ist es nur ein Wort aus dem Album So wie gehabt.
Ja.
Eine Coverversion von Wir sind Helden.
Genau, hat mich absolut irritiert, ey.
Mich auch, als ich das vorhin gehört habe. Also ich habe auch, glaube ich, erst die erste halbe Minute gebraucht, um zu checken, dass es gerade, ich habe dann irgendwie so eine Line wiedererkannt und dachte, ey, cool, die referieren da drauf. Und dann habe ich auch mal gecheckt, nö, das ist einfach der komplette Text. Und ich weiß nicht, den Vibe haben sie ja mal so überhaupt, den Vibe haben sie ja überhaupt nicht transportiert gekriegt, meiner Meinung nach. Also das ist so eine andere Stimmung. Es hat, keine Ahnung, vom auf ursprünglichen Gesang und Energie des Songs, das wurde gefühlt alles umgewandelt und auf Lugatti und Nein rumgebürstet, hat mir nicht gefallen.
Ich fand es auch tatsächlich eher erstmal so ein bisschen irritierend. Wir hatten uns ja in der letzten Zeit schon ein paar Mal so drüber unterhalten, dass Lugatti und Nein halt immer wieder neue Songs rausbringen, teilweise uns auch ein bisschen überrascht haben, wenn sie diesen 80s-Ansatz hatten oder sowas. Aber wir insgesamt so ein bisschen bei dem Punkt waren, okay, inhaltlich so wiederholt sich's irgendwie alles, geht's nur noch um Drogen und Geld und irgendwie so ein bisschen hängengebliebenes Leben. Und dass es halt irgendwie nicht mehr so uns fesselt, nicht so richtig zieht. Irgendwie in so einem Albumkontext hat das für mich wieder ganz gut funktioniert. Das war für mich tatsächlich eher so Mucke, die ich dann mal so im Hintergrund ein bisschen hab laufen lassen. Keine Ahnung, die dann hier und da ganz gut gezogen hat. Und dann kommt halt zwischendrin dieser Song, der einfach vollkommen aus einem Wir sind Helden-Text besteht. So, und das, also vor allem, ich würde total gerne mal wissen, wie die also drauf gekommen sind, ob sie sich einfach über diesen Song unterhalten haben und gesagt haben, ja, geiler Song, oder was sie halt anderes noch davon mitnehmen wollen. Der hat halt auch einen schönen Text einfach, muss man sagen. Also nur ein Wort, da sind ein paar echt ganz geile Formulierungen auch so drin. Aber warum sie den jetzt halt, ja, das vollkommen gecovert haben, bleibt mir ein absolutes Rätsel. Leo, hast du eine Idee, was wollten sie uns damit sagen?
Keine Ahnung, ich glaube, die denken nicht so viel nach, die machen einfach Musik und wenn es irgendwie passt, dann machen, bringen sie es halt raus. Was ich auch vollkommen legitim finde, also ja, die bringen ja auch wahnsinnig viel raus, super viel Features, die haben, glaube ich, einfach Bock. So, ich glaube, viele Leute mögen es auch einfach und es ist ja auch, ich meine, gibt natürlich auch viele andere Bands und RapperInnen, die im Endeffekt auch mal wieder dieses klassische Rap-Rap-Genre bedienen und da sind sie halt auch schon eine der besten. Es ist halt einfach für mich, das ist halt auch einfach nicht so, dass ich denke, so, das will ich jetzt 24/7 hören, einfach. So. Und deswegen fand ich tatsächlich auch so im Gesamtalbum-Kontext ist für mich der beste Song eigentlich dieser 80s-Song, der dann irgendwie doch am geilsten ist. Aber gut, ich bin ja sowieso im 80er-Film hängen geblieben in letzter Zeit. Wann kommt ein neuer Tropical Limited-Song raus? Ich will's wissen. Grüße bitte.
Musst du so lange einfach noch ein bisschen das neue Crow-Album hören.
Ach, ja, oh, ja, ist es so?
Keine Ahnung, weiß ich nicht, habe ich nicht gehört tatsächlich.
Gab ja viel Lob, aber irgendwie, ach, ich will mich auch mit Crow nicht beschäftigen, weißt du, er chillt die ganze Zeit irgendwie auf Bali und erzählt auch, das Corona ist gar nicht so schlimm, so, na, ja, schön, wenn du die ganze Zeit auf Bali sitzt, dann geht's ja wohl gut, du Arschloch.
So. Ey, er wurde ohne sein Zutun, wurde er auf Bali quasi gefangen gehalten und musste mit der neuen Situation klarkommen und er hat das Beste draus gemacht mit seinen beschränkten Mitteln.
Ach so.
Das kann man ihm ja wohl hoch anrechnen, ey, das ist bestimmt eine schwere Zeit für ihn gewesen. Mhm.
Ich hoffe, er kriegt den Bambi dafür.
Ja, hoffe auch.
Den Integrationsbambi in Indonesien, wenn es da sowas gibt. Ich weiß nicht. Hat einer von euch das Crow-Album gehört? Hast du es gehört, David? Die will ich noch
ein bisschen verbauen. Ja, ich hatte wirklich keinen Bock. Das ist ja auch noch ein Doppelalbum. Da hätte ich also die doppelte Zeit investieren müssen und die war es mir wirklich nicht wert.
Okay, wow.
Aber ich habe drüber gelesen und wenn ich sage drüber gelesen, meine ich, dass ich Überschriften von Artikeln und Tweets gelesen habe. Und
ausreichend.
Ich glaube, musikalisch steckt schon viel drin. Ich habe ein paar der Singles gehört, die vorher rauskamen. Musikalisch wurde, glaube ich, schon viel rumexperimentiert und da sind bestimmt coole Ansätze zu hören. Ich glaube, der Rest besteht einfach wieder aus, ey, mir geht's eigentlich super, ich habe Geld, ich bin super privilegiert und daraus baue ich jetzt die Texte und ich glaube, in so einer Zeit, wo Pandemie für die meisten von uns immer noch absolut lebensbestimmt ist, ist das irgendwie nicht der Soundtrack, den ich mir persönlich geben möchte. Und ich glaube, viele Leute hat es halt auch ein bisschen angekotzt, dass das so stattfindet, wie er es aufzieht.
Ja, er spiegelt einfach seine Realität wieder.
Ja, safe. Also das hängt auch absolut damit zusammen, dass er halt auf Bali chillt und so. Ja, aber by the way, habt ihr mitgekriegt, dass ich den neuen Materia-Song drauf gemacht habe auf die Playlist?
Mhm. Ja, da habe ich mir auch gedacht, was ist da denn los?
Vom Vibe her hat mich das irgendwie, Materia und Crow, ich sehe einfach die Parallelen, weil Materia hat den Song Paradise Delay rausgebracht, zusammen mit DJ Kotze. Und da geht es im Endeffekt auch ums Feiern. Es ist quasi, bevor Corona endgültig vorbei ist, ist schon die neue Feierhymne. Meiner Meinung nach auch ein so eindeutiger Versuch halt ganz, ganz spezifisch für eine Situation zugeschnittene Mucke zu machen. Das ist nämlich der Track, der halt quasi als letzter läuft, als Rausschmeißer, 3 Uhr nachts oder sonst wie, wenn halt die letzten noch auf der Tanzfläche sind. Das ist halt exakt der Vibe, den Materia einfängt. Und ich weiß nicht, aber seit seinem großen Absturz und Drogen und so weiter hat es wirklich nicht lange gedauert, bis er wieder zurück in den kompletten Partymodus gegangen ist, habe ich den Eindruck. Und gleichzeitig dazu noch am Rumtraveln um die Welt und einfach das Paradise-Life-Leben, das keinem von uns anderen irgendwie zu, keine Ahnung, irgendwie nur möglich ist zurzeit. Stößt mich fast genauso ab wie Crow.
Eigentlich sogar ein bisschen mehr. Ja, wenn man so die Fakten gegenüberlegt, so, weißt du, Crow tut wenigstens nicht so.
Die Mucke von Materia strahlt für mich halt wirklich nichts anderes aus, auch so Livestreams, wo er dann über seine tollen Reisen redet und so. Das finde ich halt wirklich hardcore unangebracht einfach, weiß auch nicht, ahne seine Moves nicht.
Ja, musikalisch hat es mich auf jeden Fall auch so ein bisschen an diese lila Wolkenzeit erinnert, was ja genau diesen Rausschmeißer-Vibe auch in gewisser Art und Weise hat.
Ja,
aber Song ist irgendwie ist okay und ich glaube, viele Leute, die so Materia-Fans der ersten Zeit sind, werden es wahrscheinlich auch fühlen, so, aber, ja.
Ich fand es auch passender als den ersten Song, der jetzt rausgekommen ist.
Den fand ich auch unerträglich. Das war so dieses, oh, ich chill jetzt mit Joko und Klaas und ich denke mir so, ja, mir noch egal, das, was ist denn das für ein Song, Alter? Damn.
Ja, und oh Gott, der Neue, der jetzt so ein bisschen so eine Sehnsucht halt nach Feiern irgendwie verkörpern will, ja, ist auch tatsächlich nicht das, was mich gerade abholt.
Es ist komplett geil, weil ich habe neulich die Kritik zu unserem Podcast bekommen, dass wir zu nischig sind und dass wir über nur Sachen reden, die sowieso keiner kennt. Leute hören Materia und Kool Savas und wollen dann darüber was hören. Da kommen sie einfach nur Materia, Wack, Haftbefehl, nicht gut. ja, aber hört euch Tropical Limit, MC Smoke und 8-4 an. Das ist nämlich die Phase hier. Ja, es ist euer Nischen-Deutschrap-Podcast, wo Real Talk betrieben wird. Es ist
aber einfach genau darum geht's doch, weißt du? Was alle irgendwie schon auf dem Schirm haben, das können ja alle besprechen.
Ja, das ist lieber. Man kann ja auch mal große Sachen auch mal gut finden, wenn sie denn wirklich gut sind. So.
Ja.
Also wir sagen ja auch mal was Gutes, wenn wir was Gutes finden. So ist ja nicht so, dass wir alles.
Genau, aber tatsächlich heute eher so ein bisschen Straight Hate Vibe mehr drin, ne? Ist ja gerade das Gefühl. Ich weiß auch
nicht. Dabei
große Unzufriedenheit.
Keine Ahnung, aber ach Quatsch, komm ey, das Berghahn-Album fanden wir doch jetzt alle supi.
Ja, auf jeden Fall.
So, da haben wir bisher. Ich meine, okay, wir haben auch diverse Sachen auch noch nicht besprochen. Ich meine, wir müssen Haftbefehl, Lugardio 9 und Berghahn besprochen. Aber wir haben auch noch nicht über das Danger Dan Album gesprochen. Aber gut, okay, da wird es dabei, damn.
Ich lass euch machen.
Weil ich fand's nämlich schön.
Guck mal, aber da ist nämlich auch schon wieder die Sache, dass der Rap-Stammtisch ja Ausflüge macht. Also in so eher Klavier-Kabarett-Richtung oder...
Ja, keine Ahnung, aber ja, aber ich sag mal so, wenn das jetzt nicht Danger Dan machen würde, sondern halt irgendwie so ein
Georg Kreisler in Jung.
Ja, keine Ahnung, der jetzt irgendwie nicht so eine Rap-Sozialisation hätte, hätte ich es wahrscheinlich auch nicht mitbekommen, so, weißt du? Das ist ja das Ding.
Klar, könnte man ja zum Beispiel auch genauso nochmal das Album von Mine nennen, wo ja auch ganz viele Rap-Ansätze so mit drin sind. Das Album von Mine, das neue?
Ja.
Schon manches daraus, aber auch sehr schwer einfach. Ist auch keine gute Laune-Mucke auf jeden Fall. Mhm. Gerade der Reinkommer
hinüber. Ist ganz sweet.
Ja, stimmt. Ja.
Wurde neulich von Caro, kann man Name-Dropping machen, weil hat ja immer die ersten Podcast-Folgen auch mit uns gemacht. Die hat darauf hingewiesen, dass sie auch den Eindruck hatte, ja, es ist bei Mine halt einfach, du hast inzwischen so dieses Konzept Mine-Song und Mine-Album und das macht sie halt irgendwie immer wieder und jeder Song hört sich halt wie so ein Mine-Song an. Also irgendwie gut, läuft auf Radio 1 so mäßig. Und aber da kommt nicht so viel Neues dabei rum und ich finde, das ist eigentlich eine legitime Kritik, weil ich irgendwie, ja, es sind immer schöne Songs, aber irgendwie nicht so richtig viel Neues dabei. Und das finde ich, beschreibt das Album für mich auch ganz gut. So, ich habe es gern gehört, aber ich ist nicht hängen geblieben so.
Gefällt mir bei Mine tatsächlich allerdings noch ein bisschen besser. Also da, ich weiß, was du meinst, aber es ist für mich eher so ein Wiedererkennungswert, anstatt ein, oh, wiederholt sich zu sehr und ist nicht was Neues, weil ich finde, die Worte, die sie wählt und die Themen, die sie findet, sind schon immer noch mal anders, auch wenn der Rahmen typisch Mine wäre. David, ist das eher wieder Musik für dich zum Mitdiskutieren oder bist du da auch raus?
Nee, schon eher. Um nochmal kurz auf Danger Dan zu gehen, gehe ich eigentlich voll mit dem mit, was Leo sagt. Ich habe mir halt den einen Song angehört, aber auch dann keinen Bock aufs Album gehabt, weil es halt ist halt auch kein krasses Rap-Album in dem Sinne, sondern einfach anderes Genre. Deswegen habe ich aber auch eigentlich überhaupt keine Grundlage, da irgendwelchen Hate gegen zu verteilen. So, ich finde es eigentlich auch nice, dass er es macht. Und das Mine-Album habe ich mir angehört, aus Interesse hauptsächlich.
Ach so, deswegen also.
Naja, andere Sachen höre ich mir halt an, wegen Arbeit.
Ah, okay, ja, stimmt, ja, doch. Sorry, ich vergesse immer, dass du das hier auch quasi arbeitest.
Ja, aber es ist schon so gewohnter Mine-Sound, auch von den Sachen, die ich vorher kenne. Ich mochte tatsächlich die paar Experimente, die sie gemacht hat, wie zum Beispiel Craig Ignatz auf den einen Song drauf zu holen.
Das war stark.
Leider ist auch Dexter auf dem Song. Aber ansonsten ist das cool gelungen, finde ich. Insgesamt war es mir dann aber doch einfach nur für den persönlichen Geschmack, das ist halt einfach ein sehr gutes Pop-Album, aber ich mag eigentlich keinen guten Pop.
Dann wird's natürlich schwierig. Absolut frech von dir, dieser Seitenkommentar auf Dexy. Part auch einfach.
Liebe Grüße an dieser Stelle auch an Nelle, die in ihrem Podcast mit Mine gesprochen hat, wo Mine auch erzählt hat, dass Craig Ignatz mehr oder weniger kurz vor Ende spontan drauf gekommen ist, weil sie hatte für den Song eigentlich Nura eingeplant, die dann doch nicht konnte. Ah, und irgendwie dann mit Craig Ignatz gerade irgendwie so angebandelt und deswegen ihn draufgeholt. Ich glaube aber, gute Entscheidung. Oder guter Zufall, je nachdem, wie man es sieht. Okay, wir sind ja irgendwie auf Mine nur gekommen, weil wir eigentlich auf Danger Dan hinleiten wollten. Jetzt sind wir irgendwie so ein bisschen bei beidem hängen geblieben, aber ich würde doch noch mal gerne ein bisschen mehr zu Danger Dan eingehen, weil du hast es sicherlich auch ganz gehört, Torben, oder?
Ich glaube, nur ein oder zwei Songs fehlen mir zwischendrin. Ich meine, nicht hingehört.
Wie hörst du manchmal Musik, frage ich mich an der Stelle. Wie kann man ein Album so ein oder zwei Songs? Gehst du dann hin, guckst dir das so an, wie so eine Karte in einem Restaurant und denkst du, so, jetzt höre ich mal den achten Song. Jetzt höre ich danach den fünften, weil der hört sich irgendwie gut an. Und dann hat man nachher irgendwie alles mal probiert, aber hat vergessen, irgendwie die zwei in der Mitte zu hören. Oder wie kann ich mir das vorstellen?
Ganz ehrlich, tatsächlich ist es traurigerweise so. Früher habe ich irgendwie mehr die Ruhe und wirklich so eine Ruhe auch in mir gehabt, dass ich mich hingesetzt habe und ganz bewusst mal ein Album von vorne bis hinten durchgehört habe. Jetzt ist es teilweise so, dass ich da irgendwie nicht die Geduld so zu habe und dann gucke ich rein, sehe, ich kenne irgendwie die Hälfte davon schon, weil das vorher alles schon mal irgendwie ausgekoppelt wurde. Dann habe ich gerade auf die Songs vielleicht irgendwie keine Lust, dann sehe ich, der hört sich irgendwie spannend an, da ist irgendwie ein besonderes Feature drauf, dann klicke ich nur erstmal den an. Also, auch wenn ich das jetzt so erzähle, ich will das eigentlich gar nicht mehr so machen, ich will das eigentlich gar nicht mehr so hören, aber passiert mir in letzter Zeit tatsächlich öfter.
Ja.
Kein achtsames Musikhören.
Vor zwei Folgen wolltest du noch das eigene Haiti-Album basteln, damit so ist, wie dir es gefällt, und dann hörst du es nicht mal selber. Mhm. Nachher hörst du doch nur die Singles. Aber gut, ich muss tatsächlich zugeben,
dass
ich bei dem Danger Dan Album war es tatsächlich auch so, dass mich da auch ein Song vom Titel her zumindest so auch angezogen hat, dass ich dachte, oh, den muss ich jetzt sofort hören. Habe ich dann, glaube ich, doch nicht gemacht, weil er sowieso der dritte oder Song ist, und das ist dieser Song, den ich auf die Playlist gemacht habe. Ich verprügelte die Sextouristen in Bangkok. Ich weiß gar nicht, ob das noch so weitergeht oder ob das nur ich verprügelte Sextouristen.
Ja, es geht noch so weiter.
Ja, ich verprügelte die Sextouristen in Bangkok mit Penelope Cruz. Ja, den finde ich irgendwie gut. Der kommt in so eine, ja, von der Inhaltsebene kommt er vielleicht so ein bisschen im Vergleich zum restlichen Album auch so ein bisschen an diesen Kunstfreiheitssong ran, obwohl er natürlich ein anderes Thema behandelt. Weil sonst die Songs sind alle, wobei ein, zwei Sachen sind auch schon so ein bisschen mit politischen Messages, aber sehr viel dann auch einfach so sehr persönliche Geschichten, würde ich fast schon sagen, ne? Na gut. Aber ich wollte eigentlich über den Sextouristen-Song sprechen. Wie hat euch der gefallen? Und warum Penelope Cruz?
Ich fand den tatsächlich auch einfach, wie einige Songs von dem Album, einfach lieb. So, es war einfach ein netter, ein lieber Song. Und ich kann mir vorstellen, dass er irgendwie mal eine Freundin hatte, die irgendwie wie Penelope Cruz aussah, oder sie sich so einen Insider draus gemacht haben und dass sich da irgendjemand auf der Welt gerade sehr angesprochen von fühlt von dem Song.
Ja, das ist wohl so. Ich habe das sicher auf Twitter auch gefragt und habe die Antwort von Till Wilhelm, liebe Grüße an dieser Stelle, bekommen. Der meinte, der ihn tatsächlich auch danach genau konkret gefragt hat und meinte, er wäre wohl mit einer Freundin, die so ähnlich aussah, da in rumgereist. Das war der Hintergrund, während ich da davor schon eine halbe Stunde bei Google irgendwie Penelope Cruz Sextouristen in Bangkok verprügeln, irgendwie Google, weil ich zuerst dachte, okay, es hat irgendeinen Hintergrund mit tatsächlich der echten Person Penelope Cruz. Leider nicht.
Nein.
Ja. Okay, aber ja, ey, auf jeden Fall komplette Alben-Hörempfehlung, das kann man sich gerne mal von vorne bis hinten anhören. Wobei der letzte Song irgendwie, da ist, glaube ich, Wolfgang Wendler von den Kassierer irgendwie, kommt da irgendwie rein und ich weiß auch nicht so ganz genau, was das soll.
Wobei, und den finde ich nochmal richtig geil. Der heißt ja, beginne jeden Tag mit einem Lächeln, und ist eigentlich ja eher wie so ein Positiv-Mantra. Irgendwie wie so ein fast schon ähnlich wie der eine Song auch vom Madness-Album letztens, wo immer nochmal wiederholt wird, ey, sei da positiv, sei da gut drauf, sei so und so. Und der Song, je weiter er geht, wird halt immer mehr geschrien. Im Hintergrund kommt so eine schreiende Stimme rein. Es passt schon sehr gut zu so einer Phase einfach, wo wir irgendwie alle geduldig sein müssen und versuchen müssen, positiv zu bleiben, obwohl es so schwierig manchmal ist.
Ich würde es auch gerne, ich bin mir relativ sicher, dass es Wolfgang Wendler von den Kassierern ist, aber ich 100% sicher bin ich nicht. Wenn da jemand genaueres weiß, gerne mal wieder in die DMs sliden dazu. Würde mich interessieren. Ob der SPD-Politiker Wolfgang Wendland nochmal für sein Album zu haben ist. Fun Fact am Rande. Okay. Ja, was haben wir noch? Haben wir noch ein bisschen Honorable Mentions oder Sachen, über die wir auch länger sprechen wollen? Warte, wir hatten noch ein Quiz, kann das sein? Wollten nicht immer noch ein Mini-Quiz reinballern?
Also, ich werde noch mal anschließen einfach an der schönen Tradition, die David in den letzten Folgen gegründet hat, noch mal so ein Mini-Tier-Quiz zu machen. Wärt ihr denn jetzt dafür bereit oder wie? Oder was?
Aber hallo.
Okay, Es ist nur noch ein ganz kleines, kurzes Tierquiz geworden, denn es ist vor kurzem ein Album rausgekommen von einem Deutschrap-Artist, bei dem mir auch nochmal eingefallen ist, ja, der hat auch in der Vergangenheit schon sehr oft zu so Tieranalogien gegriffen und hat einfach genau gewusst, mit der Faszination des Tierreichs kann ich die wichtigen philosophischen Fragen des Lebens auch beantworten. Und so habe ich... Nein, nicht ganz. Ihr könnt natürlich noch weiter raten.
Aber kommt so eine Pointe?
Warte einfach kurz. Okay. Das Gute ist, er hat auch bei dem neuen Album ein Intro gemacht, was sich an so einer Fabel halt quasi orientiert. Und zwar geht es um Animus. Und es geht um das Album Beast Mode 4, Kamikaze Samurai. Und genau, es soll ja quasi so ein bisschen, ich weiß gar nicht genau, wie da die Diskussion war, aber er wollte sich ja irgendwie von der Straße distanzieren oder gleichzeitig wollte er auch nochmal erklären, wie die Straße halt funktioniert. Und das geht halt sehr gut mit einer Tieranalogie. Und in seinem Intro werden in dieser Fabel halt drei verschiedene Tiere benutzt. Und ihr müsst jetzt raten, welche das sind. Sind es entweder Frosch, Fuchs und Löwe? Oder benutzt Animus in seinem Intro zu Beast Mode 4 Rabe, Bär und Wolf? Oder wird die Weisheit dann doch eher durch Vogel, Kuh und Katze symbolisiert? Was würdet ihr sagen?
Boah, ich weiß nicht, von den Eigenschaften her finde ich die ersten beiden relativ ähnlich.
Frosch, Fuchs und Löwe?
Ja.
Rabe, Bär und Wolf.
Ja, ne, also quasi so Frosch und Rabe sind eher so die etwas Beobachtenden und die schnell weg sind und nicht so richtig zu greifen sind. Dann, was war noch? Dann war, na gut, bei dem einen war Bär und Wolf.
Wolf noch?
Mhm. Also gut, Bär und Wolf auch ähnlich, weil beides irgendwie Kämpfertiere und Wolf halt noch vielleicht ein bisschen schneller als der Bär und Bär ein bisschen kräftiger. Mhm. Der Löwe ist sowieso der Platzhirsch so und der Fuchs ist halt eher so der schlaue, wendige. Würde auch eher zu so Straßengeschichten, dass es einen Löwen gibt, aber so Füchse, die so ein bisschen schlauer sind und dann der Frosch, der sich nicht so erwischen lässt. Und das dritte passt überhaupt nicht. Ich nehme das erste einfach, komm. Also wäre schon komplett wild, wenn das einfach mal dann so eine Kuh, also
das kann ich mir nicht vorstellen. Das letzte war Vogel, Kuh und Katze, ne?
Mhm.
Ja. Alter, das sehe ich ehrlich gesagt auch überhaupt nicht. Ich nehme das zweite.
Sehr schön und damit habe ich euch perfekt aufs Glatteis geführt. Es ist nämlich Vogel, Kuh und Katze und ich muss es einfach kurz vorlesen und auch in ungefähr der Geschwindigkeit und auch mit ungefähr dem Ausdruck, wie es Animus in seinem Intro vorgelesen hat, denn es kommt mir irgendwie teilweise da sehr lieblos vor. Also vielleicht müssen wir den sogar auch, vielleicht müssen wir das sogar auch auf die Playlist einfach packen, damit es dann zwischendrin mal so die Menschen rausholen kann oder erleuchten kann. Denn
oh Gott.
Um dem Winter zu entkommen, flog ein kleiner Vogel Richtung Süden. Er machte sich allerdings zu spät auf den Weg und so fror er ein und fiel vom Himmel tief in ein schneebedecktes Feld. Er drohte zu erfrieren und als wäre das nicht schon schlimm genug, kam eine Kuh vorbei und setzte einen fetten Haufen Kot genau auf ihn drauf. Der Kot war allerdings so warm, dass der Schnee zu schmelzen begann und der Vogel auftaute. Von seinem Glück überwältigt, fing er an zu singen. Eine Katze hörte den Vogel singen, kam vorbei und als der Vogel ihn bat, ihm zu helfen, grub sie ihn aus, tötete ihn und fraß ihn auf. Und die Moral von der Geschichte? Nicht jeder, der dich in die Scheiße reitet, ist automatisch dein Feind und nicht jeder, der dich aus der Scheiße wieder rausholt, ist automatisch dein Freund. Willkommen auf der Straße. Also,
oh mein Gott.
Wenn ich jetzt nicht die Logik und die sozialen Zusammenhänge auf der Straße verstanden habe, mit diesem intensiven Bild des eingefrorenen Vogels, der durch die Kuhscheiße wieder auftaut, aber dann erstmal singt, anstatt selber wegzufliegen und sich dann von der Katze,
ja. Ist Manuel denn die Kuh in dem Vergleich?
Das ist eine spannende Frage.
Aber wird das einfach so, wird das wirklich so vorgelesen oder ist es auch noch gerappt?
Nee, es wird einfach nur so vorgelesen.
Mit Beat?
Das ist so ein bisschen atmosphärisch, glaube ich, instrumental im Hintergrund, aber kein großer Rhythmus, ne?
Das hört sich ja an wie diese, wie der zweite Teil vom Donnerwetter von Prinz Pi in noch schlechter. Like the Cat. Das war irgendwie, ich erkläre es nochmal kurz, kann man jetzt auch nicht stehen lassen. Es gibt irgendwie das Donnerwetter-Album von Prinz Pi, das so, glaube ich, 3 CDs hat. Das ist einmal so mehr oder weniger normales Album und dann ein zweites, wo er die aus seiner Sicht Geschichte des Rap, glaube ich, auch in so einer Mittelalter-Rap mit dem weisen Raben, der durch die Lüfte fliegt, irgendwie so beschreibt.
Ich glaube, es hieß Der Herr der Dinge und war so richtig freigedreht.
Aber irgendwie dann war schon so, man hat da neben dran gesessen, dachte sich so, ja, krass, dass er das irgendwie für sich so hinbekommen hat. Nochmal hören werde ich es nicht, aber.
Genau so, ja.
Ja. Wir waren 15 und leicht zu beeindrucken.
Ja, heute von der Fabel von Vogel, Kuh und Katze von Animus vielleicht nicht mehr unbedingt. Aber fand ich nochmal schön zu sehen. Klar, natürlich Animus, der muss auf jeden Fall animalische Anspielungen immer wieder mal mit drin haben.
Ey, aber auf jeden Fall mega, dass du diese Geschichte für uns ausgegraben hast. Fantastisch. Ja. Und dass du es hier geteilt hast. Trotzdem möchte ich mir die Frage erlauben, wie zur Hölle bist du dahin gekommen, das zu hören?
Ich glaube tatsächlich auch irgendeine Twitter-Empfehlung. Irgendjemand hatte das auf Twitter geschrieben, dass es ein sehr starkes Intro ist und da musste ich dann mal schnell reinhören. Hat sich gelohnt.
Ja, starke Recherche. Ich war lange nicht mehr so gut unterhalten, auf jeden Fall von einem Album-Intro, was jemand anderes auch noch vorgetragen hat. Bestes.
Ich weiß auch nicht, ich glaube, da können wir jetzt auch nicht mehr einen draufsetzen. Deswegen noch zum Schluss vielleicht ein paar Honorable Mentions auf die Playlist.
Sehr gerne. Oder?
Ihr habt noch so ein bisschen schöne Sachen.
Wir haben noch gar nicht über MC Smoke größer geredet, deswegen würde ich ihn auf jeden Fall auf die Playlist packen mit dem auch tatsächlich ziemlich guten Album Kuschelrap Volume 1. Man kann sich gerne dazu einkuscheln oder wie ich einen kuscheligen Pullover anziehen oder so, aber Smoke haut auf jeden Fall Real Talk raus, der nicht angenehm ist. Dafür Shoutout.
Ja. Das war ja letztes Mal auch schon ein Song, der in so eine ähnliche Richtung geht, aber der ist auch nochmal sehr, sehr gut in eine bestimmte Richtung einordnen, sage ich mal.
Genau, Kürbissuppe auf die Playlist.
Ist drauf.
Fantastisch.
Und weil wir dieses wundervolle Nischenformat sind und ihn vorhin schon ganz kurz angesprochen haben, 8-4, der zusammen mit DP einen starken Song rausgehauen hat. Wie heißt der nochmal? MK 2.0?
Jop. Yes.
Ganz geiler Boom-Bap-Vibe auf jeden Fall. Und die beiden zusammen finde ich auch eine ganz gefährliche Kombi. Hat mir sehr gut gefallen. Ging richtig schön nach vorne.
Ja. Ich hab gar nichts mehr. Also wartet nicht auf mich. Noch vielleicht diesen Little Sims Song, den fandet ihr doch sicher beide fantastisch.
Ja, der war krass. Der fällt auch, glaube ich, aus allem, was wir gerade in dieser Stunde besprochen haben, super raus. Ich glaube, sie arbeitet da wieder auf einem ganz eigenen Level. Irgendwann im September soll ein Album kommen. Nehme an, dass das ziemlich großartig wird.
Das glaube ich ehrlich gesagt auch. Ich bin ein Fan von so marschartigen Intros. Chillig. Oder vielleicht nicht chillig, aber stark. Dann würde ich sagen, war's das, oder? Schon, ne?
Yes.
Dann macht euch zwei wunderbare Wochen. Bis dahin und ciao.
Genau.
Ciao.
Lasst euch gut gehen.